NDR Info. Das Forum.
Kurt Tucholsky hasst das Militär, die Vereinsmeierei, Rosenkohl, den Mann, der immer in der Bahn die Zeitung mitliest, Lärm und Geräusch, Deutschland. Liebt Knut Hamsun, jeden tapferen Friedenssoldaten, schön gespitzte Bleistifte, Kampf, die Haarfarbe der Frau, die er gerade liebt, Deutschland.
Kurt Tucholsky über sich selbst in einem Zeitungsartikel Ende der 20er Jahre. Schon damals war der Publizist eine Berühmtheit. Durch seine Artikel und Glossen in der Zeitschrift Weltbühne war er einer der bekanntesten Autoren der Weimarer Republik. Wie Tucholsky später an seinem Land verzweifeln sollte, das beschreibt eine neue Biografie, die wir in dieser Sendung vorstellen. Weiteres Thema in Forum Zeitgeschichte, die Lage in Griechenland. Wird das Land regelrecht kaputt gespart wie Deutschland Anfang der 30er Jahre? Und wir schauen nach Frankreich, eine Woche vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl. Wie entstand eigentlich die enorme Machtfülle des französischen Staatsoberhaupts? Am Mikrofon ist Oliver Christ. Zu Beginn aber zu dem wohl umstrittensten der großen deutschen Nachkriegsverleger Axel Cäsar Springer. Anfang Mai wäre er 100 Jahre alt geworden. Der Bilderfinder polarisiert wie kein zweiter Zeitungsmacher auch über seinen Tod 1985 hinaus. Für die 68er-Generation war er ein Hassobjekt, ein Feindbild. Springer selbst wollte, so hatte er es einem Vertrauten gesagt, in Erinnerung bleiben als großer Journalist, Gottsucher und Patriot. Die Erinnerung an den Holocaust war für ihn ein Lebensthema, die Aussöhnung mit den Juden eine Herzensangelegenheit. Noch heute müssen sich Springer-Redakteure schriftlich zu diesem Ziel verpflichten. Für sein zweites Lebensthema der deutschen Wiedervereinigung war der Verleger sogar bereit, in die Höhle des Löwen zu reisen, in den Kreml. Astrid Korall über Springers politische Ideale.
Noch heute, mehr als 4 Jahrzehnte später, mutet die Reise abenteuerlich an. Axel Springer, der schon 17 Tage in Moskau gewartet hat, wird im Januar 1958 endlich vorgelassen zu Nikita Chruschtschow. Der Verleger will in einem persönlichen Gespräch erreichen, was unmöglich erscheint, die deutsche Einheit.
Dann kam die ganz große Anteilnahme von mir an dem Geschick der 17 Millionen in Mitteldeutschland, die so ungleich schlechter dran waren und sind als wir. Und das hat sich dann in mir so niedergeschlagen, dass ich mich solchen Politikern voll angeschlossen habe, die die Einheit Deutschlands haben wollten. Das war auch der Ausgangspunkt meiner Reise nach Moskau.
Springer, so schildert es Wolfgang Krauser vom Hamburger Institut für Sozialforschung heute, ist irritiert, weil sich niemand in der Regierung Adenauer ernsthaft für die Wiedervereinigung einsetzt. Als er deshalb selbst das Heft in die Hand nimmt und Chruschtschow in Moskau einen Besuch abstattet, überlässt er nichts dem Zufall. Der an Gott und die Sterne glaubende Verleger lässt sich ein Horoskop für den besten Reisezeitpunkt erstellen.
Aber er hat wohl sehr schnell gemerkt, dass es dort keinen wirklichen Spielraum für irgendwelche Gespräche in Richtung auf Wiedervereinigung gab. Er hat ja versucht, vor allen Dingen die SED und die DDR unter Walter Ulbricht auszuspielen. Und das ist ihm auch nicht gelungen, weil letztendlich Chruschtschow doch daran gemeint hat, festhalten zu sollen, nämlich an der Spaltung Deutschlands, an der Existenz zweier deutscher Staaten.
Ich kann nur auf Englisch sagen, I learned my lesson, oder auf gutem Deutsch, ich lernte meine Lektion. Da war nichts zu holen, auch von Chruschtschow war nichts zu holen, als nur der unbedingte Wille, dieses Deutschland zu kassieren, was dann ja auch 58 im Herbst dann mit seinem Ultimatum gegen Berlin auch dann sich bewahrheitete.
Total ernüchtert, wie er selbst sagt, kehrt Axel Springer nach Deutschland zurück. Doch es ist genau diese Ernüchterung, die ihn prägt und verändert. Es kommt zu einem Bruch in seinem politischen Denken, sagt der Springer-Biograf Michael Jürgs.
Danach wurde er politisch im anderen Sinne. Nämlich, er war so tief beleidigt, dass er von da an das Reich der Bösen, das waren die Kommunisten, in seinen Blättern gnadenlos bekämpfen ließ und sie zu Kampfblättern machte.
Springer sieht sich als Patriot und glaubt, Deutschland retten zu müssen, sagt Jürgs. Der Misserfolg in Moskau hinterlässt auch sichtbare Spuren. Direkt an der Sektorengrenze in Berlin baut Springer ab Ende der 50er Jahre sein Verlagshaus. Bei der Grundsteinlegung ist auch Berlins Bürgermeister Willy Brandt dabei.
Glück und Erfolg den Männern vom Bau. Glück und Erfolg denen, die in dem hier zu errichtenden Haus wirken werden.
Er fühlte sich als einer, der den anderen zeigen wollte, drüben, das Leuchtfeuer der Freiheit steht in meinem Haus hier, direkt an der Mauer. Und er war ja der Letzte, der an die deutsche Einheit überhaupt glaubte. Dafür wurde er verlacht.
In seinen Zeitungen lässt Springer die DDR in Anführungszeichen setzen, unterstützt den Freikauf politischer Häftlinge. Den Bau der Mauer 1961 empfindet er als persönlichen Tiefschlag. Ein weiterer politischer folgt ein paar Jahre später. Jener Willy Brandt, der noch beim Bau des Verlagshauses als regierender Bürgermeister gesprochen hat, unterzeichnet als Bundeskanzler die Ostverträge. Für Springer, so sagt er es selbst, ist es einer seiner schwärzesten Tage.
Ich bin kein Revanchist, ich bin auch kein Nationalist. Ich bin ein Deutscher, der einfach für alle Deutschen, auch in Weimar, Königsberg und Danzig, Freiheit, Freizügigkeit durch Frieden will. Ganz simpel, nicht nur für uns hier im freien Westen, sondern für alle Deutschen.
Auch wenn er nie ein Problem damit hatte, ehemalige Nazis in seinem Haus zu beschäftigen, Springer selbst sei nie einer gewesen, sagt Wolfgang Krauser.
Insofern hat man es sehr viel schwieriger gehabt in der Auseinandersetzung wie einer Person wie Axel Springer. Es war klar, das war auf der einen Seite ein liberaler Mann, auf der anderen Seite auch ein konservativer Mann. Er hat ein sehr starkes Freiheitspathos gehabt. Er war sehr stark deshalb antikommunistisch orientiert. Ein Mann der Wiedervereinigung, ein Mann, der sehr pro-amerikanisch war, pro-israelisch war und zudem noch für die freie Wirtschaft aufgetreten ist. Das waren fast alles sozusagen Negativposten der Linken.
Insofern, meint Wolfgang Krauser, gibt es für die Linken keinen idealeren Gegner als Springer. Der wird in den 60er Jahren zur Hassfigur. Es ist die geballte Medienmacht des Verlegers mit Blättern wie Bild und Welt und die Art der Berichterstattung, die seine Gegner empören. Sie fordern, enteignet Springer.
Wir stellen hier vor aller Öffentlichkeit mit dieser Demonstration klar, wer der eigentliche politische Gegner für uns in dieser Stadt und in der Bundesrepublik ist.
Ich glaube, der Hauptgrund, warum Springer sozusagen zu einer Art von Erzfeind der radikalen Linken hat werden können, hat darin bestanden, dass man auf der einen Seite gesehen hat, dass die Massen wirklich den Springer-Zeitungen gefolgt sind und auf der anderen Seite die tendenzielle Erfolglosigkeit eigener linker Initiativen im Hinblick auf die Bevölkerung.
Die Proteste und Anfeindungen der 68er lassen Springer nicht kalt. Er fühlt sich unverstanden.
Was ich zur Konfrontation beigetragen haben soll, das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht, denn ich bin eigentlich ein Vollstrecker der ganzen Ideen, die mir Sozialdemokraten beigebracht haben, die ich gelernt habe von hervorragenden Sozialdemokraten, nicht zuletzt hier in Berlin.
Allerdings, so sieht es sein Biograf Michael Jürgs, kommt bei Springer kurz vor seinem Tod die Einsicht, dass die Linken vielleicht doch recht hatten.
Nicht in dem Krawall, nicht im Terrorismus, aber in dem, dass sie das vergrößerte System aufgebrochen haben. Denn er sagte den Satz, irgendwie haben sie recht, es ist eine ganz graue Welt, die musste aufgebrochen werden.
Mitten in der Zeit der Proteste veröffentlicht Axel Springer 1967 vier Grundsätze, die seine politischen Prioritäten deutlich machen.
Erstens, unbedingtes Eintreten für die Wiederherstellung der deutschen Einheit. Zweitens, Aussöhnung zwischen Deutschen und Juden. Drittens, Ablehnung jeglicher Art von Totalitarismus. Viertens, Bejahung der sozialen Marktwirtschaft.
Es sind Grundsätze, die nach der Wiedervereinigung und dem 11. September 2001 geändert und ergänzt werden und bis heute im Verlag gelten. Die Liebe des Verlegers zu Israel erklärt Michael Jürgs mit dem Gefühl, versagt zu haben.
Es war unkritische Liebe zu Israel, weil er sagte, egal was Israel, wir müssen Israel unterstützen, damit nie wieder das passiert, was die Deutschen, nicht im Namen Deutschlands so, blöd war er nicht, die Deutschen namentlich angerichtet haben. Völkermord, Holocaust, alles, was wir wissen.
Für Wolfgang Krauser ist Springers Einsatz für Israel dagegen nicht ganz so leicht zu erklären. Aber auch er betont, dass sich Springer schon in den 50er Jahren für eine Wiedergutmachung einsetzt. Und auf der anderen Seite Politiker Israels sich bemühen, gute Beziehungen zu Springer zu pflegen.
Er hat dann in Jerusalem Teddy Kollek, den damaligen Oberbürgermeister von Jerusalem, kennengelernt. Und dieser Mann hatte es ihm angetan. Und er hat meines Erachtens geglaubt, in Jerusalem etwas wiederzuerkennen, nämlich die Tatsache, dass Jerusalem geteilt war, dass eine geteilte Stadt war, das hat ihn erinnert auch an Berlin. Und er hat so etwas wie eine Projektion vorgenommen.
Rund 30 Mal reist Springer nach Israel. Mehrfach wird er für sein Engagement ausgezeichnet. Dort trifft er auch nochmal auf Willy Brandt und die beiden legen ihren Streit bei. 1985 stirbt Axel Springer, 4 Jahre bevor die Mauer fällt.
Ein Beitrag von Astrid Korall. Kaum ein Autor ist in seinem Werk so vielseitig gewesen wie Kurt Tucholsky. Er war Romanautor und Lyriker, schrieb Kabarett- und Liedtexte und über 500 Rezensionen literarischer Werke. Aber nicht nur die große Anzahl seiner Veröffentlichungen machte Tucholsky zu einem der bedeutendsten Autoren der Weimarer Republik. Er gehörte als Demokrat und Pazifist zu den schärfsten Warnern vor rechten Tendenzen. Erich Kästner beschrieb ihn rückblickend als kleinen, dicken Berliner, der mit einer Schreibmaschine eine Katastrophe aufhalten wollte. Tucholsky aber resignierte, weil er spürte, dass er Demokraten nicht herbei und gegen Nazis nicht anschreiben konnte. Verbittert lebte er noch einige Jahre in Schweden und starb mit gerade einmal 45. Über Kurt Tucholsky ist nun eine neue Biografie erschienen. Daniela Remus stellt sie vor.
Der deutsche Mann.
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 Das ist der unverstandene Mann.
Das ist die Seite von Kurt Tucholsky, die viele kennen. Humorvoll und humoristisch, leicht und subtil. Damit war er immer ausgesprochen erfolgreich.
Ich glaube, die Art und Weise, wie man Tucholsky bisher immer gesehen hat, war oft sehr vereinseitigend. Sie war manchmal etwas auch verharmlosend. Ich glaube, er ist eine hochkomplexe Person, auch eine hochtragische Person. Und ich denke, da kann man heute noch eine ganze Menge von lernen.
Sagt Rolf Hossfeld, der die differenzierte und umfangreiche Biografie Tucholsky, ein deutsches Leben, geschrieben hat. Tucholsky wird 1890 in Berlin als ältestes von 3 Geschwistern geboren. Sein Vater, ein Kaufmann und Bankier, stirbt, als Tucholsky 15 Jahre alt ist. Da er der Familie ein beachtliches Vermögen hinterlassen hat, kann Kurt studieren. Er wählt Jura und erwägt, Anwalt zu werden. Doch schon während des Studiums veröffentlicht er viele Texte, befasst sich ausgiebig mit Literatur, korrespondiert mit Franz Kafka. 1912 gelingt ihm der schriftstellerische Durchbruch, wie der Biograf Hossfeld in seinem lesenswerten Buch anschaulich schildert. Tucholsky legt seine erste Erzählung vor, Rheinsberg, ein Bilderbuch für Verliebte. Darin geht es um den Ausflug eines jungen Liebespaares, das, obwohl nicht verheiratet und damit gegen jegliche Konvention, ein Wochenende miteinander verbringt.
Das ist mal erstaunlich. Das ist ein Mann, der mit Anfang 20 einen seiner größten Erfolge verfasst hat. Das war Rheinsberg, also ein Buch, das mit einer enormen Leichtigkeit daherkommt und immer noch seine Leser findet. Und das hat was damit zu tun, dass er offensichtlich damit doch einen ausgesprochen modernen und fast zeitlos modernen Ton getroffen hat. Und Tucholsky entwirft eine Lebensutopie einer jungen Generation, die selbst den Leuten in den 60er, 70er Jahren, aber eben heute noch eine Menge zu sagen hat.
1914 bricht der Erste Weltkrieg aus und auch Tucholsky wird eingezogen.
Ich habe mich 3,5 Jahre im Krieg gedrückt, wo ich nur konnte. Ich wandte viele Mittel an, um nicht erschossen zu werden und um nicht zu schießen. Nicht einmal die schlimmsten Mittel, aber ich hätte alle ohne jede Ausnahme alle angewandt, wenn man mich gezwungen hätte. Keine Bestechung, keine andere strafbare Handlung hätte ich verschmäht.
Dann kam der Erste Weltkrieg. Und der Erste Weltkrieg, das kann man sich heute, glaube ich, kaum noch vorstellen, war eben eine solche Irritation, ein solcher Zusammenbruch kultivierten, zivilisierten und eben auch leichten Zusammenlebens, dass er sich dann anschließend viel stärker bemerkbar gemacht hat, auch eben als Kritiker des unbewältigten Krieges. Mit sehr scharfen Satire, mit sehr scharfen Gedichten, die auch politischen Inhalt sind zum Teil, aber eben auch nach wie vor mit irgendwelchen schönen Gegenutopien, wie es anders sein könnte.
Die Erfahrungen, die Tucholsky während des Krieges macht, bestärken ihn in seinen pazifistischen Ansichten. Und fortan schreibt er seine Artikel, Satiren, Gedichte, Glossen oder Reportagen noch entschiedener und noch politischer. Er veröffentlicht viel und gilt als einer der bestbezahlten Publizisten der damaligen Zeit. Sehr genau beobachtet und kommentiert er die antidemokratische Entwicklung der Weimarer Republik. Als Prozessbeobachter gegen die rechtsradikalen Mörder von Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg oder Walter Rathenau ist er entsetzt, feststellen zu müssen, wie groß das Verständnis der Richter für die Ansichten der Angeklagten ist. In einem Gedicht fordert er aufzubegehren.
Steh einmal auf. Schlag mit der Faust da rein, schlaf nicht nach 14 Tagen wieder ein. Heraus mit deinem Monarchisten, Richter, mit Offizieren und mit dem Gelichter, das von dir lebt und das dich sabotiert, an deine Häuser Hakenkreuze schmiert.
Doch die Verhältnisse destabilisieren sich weiter. Die Rechten sind auf dem Vormarsch, die demokratischen Kräfte geraten immer stärker in die Defensive. Und Tucholsky ist zerrissen und niedergeschmettert.
Das Schlimmste vielleicht für ihn war, er war schon seit ganz früher Zeit ein großer Anhänger des norwegischen Nobelpreisträgers Knut Hamsun. Und als er dann erfahren musste, Anfang der 30er Jahre, dass Knut Hamsun sich für Hitler öffentlich eingesetzt hat, da brach für ihn eine Welt zusammen.
Es ist nicht wahr, dass jene, die sich national nennen und nicht sind als bürgerlich-militaristisch, dieses Land und seine Sprache für sich gepachtet haben. Weder der Regierungsvertreter im Gehrock, noch der Oberstudienrat, noch die Damen und Herren des Stahlhelms allein sind Deutschland. Wir sind auch noch da.
Doch alle Warnungen sind umsonst. Die Feinde der Republik gewinnen an Einfluss und Männern wie dem kritischen Journalisten Karl von Ossietzky, ein enger Freund Tucholskys, wird der Prozess gemacht. Resigniert verlässt Tucholsky 1930 daraufhin endgültig Deutschland und zieht nach Schweden. Dort wird er von Selbstzweifeln geplagt. Hätte er seinem Freund Ossietzky beistehen müssen, war es feige, vor den Nationalsozialisten zu fliehen? Er muss sich eingestehen, dass sich das Gros der Deutschen mit der Diktatur Hitlers arrangiert hat. Vereinsamt, depressiv und enttäuscht stirbt er im Dezember 1935 im schwedischen Exil an einem tödlichen Mix aus Alkohol und Betäubungsmitteln. Ob absichtlich oder aus Versehen, weiß keiner. Die Zerrissenheit Tucholskys, sein Mix aus subtilem Humor, wortgewandter Formulierungskunst und bissiger Gesellschaftskritik führte dazu, dass er lange Jahre von allen Seiten verkannt wurde. Mit der gut geschriebenen und sorgfältig recherchierten Biografie von Rolf Hossfeld müsste das nun beendet sein.
Ein Beitrag von Daniela Remus. Das Buch von Rolf Hossfeld, Tucholsky, ein deutsches Leben, ist erschienen im Siedler Verlag. Die Zeichen in Griechenland stehen auf Erholung, glaubt Jörg Asmussen, der deutsche Vertreter an der Spitze der Europäischen Zentralbank. Der Präsident der EZB, Mario Draghi, sagt sogar, das Schlimmste ist überstanden, nur für wen? Für Europa mag das Schlimmste überstanden sein, aber auch für Griechenland selbst. Namhafte Finanzexperten sehen die wirtschaftliche Zukunft des Landes äußerst kritisch. Griechenland drohe, durch die auferlegten Kürzungspläne kaputtgespart zu werden. Die Situation erinnere sogar an die schwere Wirtschaftskrise in Deutschland unter Kanzler Heinrich Brüning. Wie berechtigt diese Befürchtungen sind, darüber Ann-Kathrin Johansmann.
Griechenland im Ausnahmezustand. In der vergangenen Woche ist es nach dem Selbstmord eines Rentners auf offener Straße erneut zu schweren Auseinandersetzungen gekommen. Der Wirtschaftsweise Peter Bofinger vergleicht die verzweifelte Lage der Griechen inzwischen mit der Sparpolitik Anfang der 30er Jahre in Deutschland. Reichskanzler Brüning verfolgte einen harten Sparkurs.
Deutschland ist zum Zentrum des wirtschaftlichen Sturmes, der durch die Welt fegt, geworden. Eins steht fest. Von der Gesundung Deutschlands, von den Maßnahmen, die die deutsche Regierung hierfür ergreift, hängt es ab, ob die Welt noch rechtzeitig vor der Zerrüttung ihres Wohlstandes gerettet werden kann.
Deutschland steckte Anfang der 30er Jahre in einer schweren Wirtschaftskrise. Dafür gab es mehrere Ursachen. Eine war der Absturz der Aktienkurse im Börsencrash von 1929 in New York. Aktien waren nur noch Altpapier. Das Chaos an der Börse löste eine Verunsicherung in der gesamten Finanzwelt aus. Die ersten Schuldner hatten Schwierigkeiten, ihre Kredite zurückzuzahlen. Dadurch gerieten Banken in den Verdacht, nicht mehr zahlungsfähig zu sein, und die Sparer standen vor der Tür. Als 1931 mit der Danat Bank, die damals zweitgrößte deutsche Bank, zahlungsunfähig wurde, machte sich Panik breit. Soweit die Parallelen zur heutigen Krise. Auch diesmal gerieten Banken in Schieflage, Lehman Brothers in den USA ging pleite, die Hypo Real Estate und die Commerzbank in Deutschland waren kurz davor. Zumindest in Deutschland war die Reaktion des Staates aber eine ganz andere, sagt Manfred Hanisch, Professor am Historischen Seminar der Universität Kiel.
Durch die massiven Garantieleistungen europäischen Regierungen ist es verhindert worden. Und genau das ist ein Unterschied zur Weimarer Republik. Da hat keine staatliche Instanz, kein Kanzler, eine Garantie für alle Spareinlagen ausgesprochen.
Sowohl HRE als auch Commerzbank wurden mit Staatsgeld aufgefangen. Anfang der 30er nahm die Politik die Bankenpleiten dagegen in Kauf. Die Folge: Die überlebenden Banken versuchten, ihr Geld zu horten und gaben die Kreditvergabe nahezu auf. Das führte zu Deflation, also rasant fallenden Preisen. Das wiederum brachte weitere Unternehmen in Schwierigkeiten und damit weitere Kredite zum Wackeln. Eine fatale Abwärtsspirale. Doch der damalige Reichskanzler Brüning hatte durchaus Gründe für seine starre Haltung.
Für Deutschland, das eine schwere Inflation erlebt hat, steht im Vordergrund die Sicherung der Währung. Es zwingt dem Innern zur unbedingten Sicherung der Etats auch mit harten Mitteln.
Rechtfertigte sich Brüning 1931 in einer Ansprache an das deutsche Volk. Deutschland steckte die Erfahrung der Hyperinflation von 1923 noch in den Knochen und Brüning wollte auf keinen Fall die Stabilität des Geldes erneut gefährden und mit Staatsgeld Banken retten. Weder Brüning noch der amerikanische Präsident Hoover hatten erkannt, wie zentral die Rolle der Banken für den Wirtschaftskreislauf ist. Nach den Erfahrungen von damals herrscht heute laut Historiker Manfred Harnisch in der Politik eine andere Meinung.
Es gibt was Wichtigeres als Geldwertstabilität. Was nützt es, wenn die Finanzen solide sind, wenn das politische System, konkret die Demokratie, dabei draufgegangen ist, so wie es eben mit der Weimarer Republik der Fall gewesen ist. Und deshalb greift man eben zu recht unkonventionellen Maßnahmen, flutet den Geldmarkt mit Aber und Aber, Milliarden, Dollar, Euros und so weiter.
Die aktuelle Krise ist längst nicht mehr nur eine Krise der Banken. Länder wie Italien, Spanien und Griechenland leiden unter ihrer massiven Staatsverschuldung und haben sich auf Druck der Europäischen Union ein rigides Sparprogramm verordnet. Ein Fehler, findet der Wirtschaftsweise Peter Bofinger. Das erinnere auf fatale Weise an die Notverordnungspolitik des Reichskanzlers Brüning am Ende der Weimarer Republik und würde die Nachfrage ersticken. Doch der Vergleich mit Weimar sei hier übertrieben, sagt Historiker Manfred Harnisch.
Also niemand, auch nicht in Griechenland, muss verhungern.
Das sah in der Weimarer Republik ganz anders aus.
Man hat öffentliche Wärmestuben, Bahnhofswartehallen eingerichtet. Dort saßen dann die obdachlos gewordenen Leute und weil sie eingenickt sind, dann sind sie nach vorne übergefallen. Und damit sie nicht sozusagen mit ihrem Hirn auf den harten Boden fallen, hat man dann ein Netz, Leinen, vor die Sitzbänke gespannt. Und da sage ich immer in meinen Vorlesungen, ein bisschen überspitzt, das ist das soziale Netz damals gewesen.
Brüning nahm die Not und die wachsende Verelendung in Kauf. Einige Historiker sagen, weil er den Siegern des Ersten Weltkriegs vor Augen führen wollte, dass Deutschland die ihm auferlegten Reparationszahlungen nicht länger leisten konnte. Zeitgenosse Erich Kästner dichtete zu Brünings Politik:
Der kleine Mann, das ist ein Mann, mit dem man alles machen kann. Er steht auf allen Vieren stramm, beladen mit dem Notprogramm und wartet auf den Schinder. Er schleppt und darbt und nennt es Pflicht, denkt nicht an sich und denkt auch nicht einmal an seine Kinder.
Gehälter und Tariflöhne wurden gekürzt, die Beiträge für die Arbeitslosenversicherung erhöht, ihre Leistungen aber gesenkt. Brüning verdiente sich auf diese Weise den Beinamen Hungerkanzler. Griechenlands Sparpaket sei bei weitem nicht so drastisch, sagt Historiker Manfred Harnisch. Griechenlands Politiker sind übrigens nicht die ersten, die dem Vergleich mit Brüning standhalten müssen. Auch Bundeskanzler Schröder wurde anlässlich der Agenda 2010 von Oskar Lafontaine mit Brüning verglichen.
Wenn an der falschen Stelle zur falschen Zeit gespart wird, geht die Wirtschaft weiter runter. Das ist das Kernthema. Und der Name Brüning steht für diese falsche Politik.
Heute gilt die Agenda 2010 und die damit verbundene Lohnzurückhaltung als eine von mehreren Ursachen für die gute wirtschaftliche Lage Deutschlands. Ob die Sparbemühungen auch in Griechenland wirken, hängt vom Willen der dortigen Bevölkerung ab. Am 6. Mai wird gewählt und schon jetzt sind bereits zwei Ministerpräsidenten an der Rettung gescheitert.
Das Rennen um den Pariser Élysée-Palast scheint offen. In Umfragen liegen die beiden aussichtsreichsten Präsidentschaftskandidaten fast gleichauf, mit leichten Vorteilen für Amtsinhaber Sarkozy. Wahrscheinlich wird eine Stichwahl nötig. Egal, wer am Ende gewinnt, Nicolas Sarkozy oder François Hollande, auf den Sieger dürfte Angela Merkel in manchen Momenten neidisch sein. Von so viel Macht, wie der französische Präsident sie besitzt, kann die deutsche Bundeskanzlerin nur träumen. Der Hausherr im Élysée ist Oberbefehlshaber über die Streitkräfte, ernennt den Premierminister und kann sogar die Nationalversammlung auflösen. Unser Pariser Korrespondent Johannes Duchow über die historischen Wurzeln dieser Machtfülle, die einzigartig ist in ganz Europa.
6. Mai 2007. Frankreich hat einen neuen Staatspräsidenten gewählt. Viele tausend Franzosen feiern ihn auf der Place de la Concorde. Mitten auf dem Platz, auf der Bühne, ist die Sängerin Mireille Mathieu eine der ersten, die gratuliert. Völlig unverkrampft, mit nationaler Symbolik.
Maintenant, nous allons chanter notre hymne national pour notre président, Monsieur Nicolas Sarkozy. Nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé contre nous.
La France a encore le cœur monarchique.
Frankreich ist im Herzen noch monarchistisch. Die Franzosen betrachten die Präsidentschaftswahl als die einzige Wahl. Sie ist wichtig, sie schürt die Emotionen und sie ist Bestandteil unserer Werte.
C'est notre émotion et c'est nos valeurs,
sagt Sarkozys Langzeitminister Jean-Louis Borloo, der dieses Mal fast selber kandidiert hätte. Ist ein französischer Präsident erst einmal gewählt, dann kann ihn kaum noch etwas aus dem Amt verjagen. Zumal die meisten Franzosen, auch wenn sie den Amtsinhaber politisch ablehnen, das Amt uneingeschränkt verteidigen.
Le président de la République est comme une sorte de symbole.
Der Präsident ist eine Art Symbol. Er ist der oberste Vertreter der politischen Kaste und er steht nach außen für die Politik Frankreichs. Außerdem ist Frankreich viel zentralistischer als Deutschland. Vielleicht hat der Chef dieser Zentralregierung tatsächlich eine große Macht, aber vor allem hat er in den Augen der Franzosen eine sehr viel größere Aura. Der 17-jährige Abiturient Pierre de Feligonde kann diesmal noch nicht mitwählen. Trotzdem hat er für einen Kandidaten Wahlkampf gemacht. Sein Engagement allerdings gilt auch anderen Wahlen, der Parlamentswahl im Juni beispielsweise. Ihn störe, sagt der Abiturient, dass die Franzosen fast ausschließlich auf die Präsidentschaftswahl schauen und nicht dorthin, wofür sie selber zum Teil sehr viel mehr bewegt werde. Guy Carcassonne ist Professor an der Universität Nanterre und der Verfassungsrechtler Frankreichs. Aus seiner Sicht besteht ein gravierendes Missverhältnis zwischen der Bedeutung, die seine Landsleute dem Amt zuschreiben, und seinen tatsächlichen Befugnissen.
Fondamentalement, le président français a très peu de pouvoir dans la
Constitution. Grundsätzlich gibt die Verfassung dem Präsidenten nur sehr wenig Macht. Er kann den Premierminister ernennen, er kann eine Volksabstimmung durchführen, allerdings nur, wenn es ihm die Regierung vorschlägt. Er kann die Nationalversammlung auflösen. Er kann drei Mitglieder des Verfassungsrats benennen. Und das war's. Allerdings sagt auch Carcassonne, dass der Eindruck, den die Franzosen von ihrem Staatschef haben, nicht völlig unbegründet ist. Der Präsident hat sehr wichtige symbolische Macht. Vor allem ist er der Herrscher über das Atomfeuer, was ihn symbolisch hervorhebt. Und dann gibt es noch das Notstandsgesetz, das ein bisschen so aussieht wie in Deutschland. Auch dieser Verfassungsartikel gehört zu dem, was ich symbolisches Arsenal nennen würde und den französischen Präsidenten abhebt von anderen Regierungschefs. Die aktuelle französische Verfassung ist 10 Jahre jünger als das Grundgesetz. Nach ständigen Regierungs- und Bündniswechseln während des Algerienkriegs setzten Charles de Gaulle und sein Ministerpräsident Michel Debré 1958 alles auf die Stabilität des Amtes. Als erster Präsident der 5. Republik wurde de Gaulle noch von 80.000 Wahlmännern gewählt, vor allem Bürgermeister und Regionalpolitiker. Doch Charles de Gaulle reichte das nicht. Die Verfassung macht aus dem Präsidenten der 5. Republik einen echten Staatschef. Es ist der, der Frankreichs Geschicke leitet. Aber um tatsächlich eine solche Mission zu erfüllen, braucht der Präsident das direkte Vertrauen des Volkes, statt es nur mittelbar zu haben. Am Parlament vorbei und gegen den Willen des Staatsrats erzwang de Gaulle eine Volksabstimmung zur Frage, wie der Staatspräsident gewählt wird. Die Franzosen folgten ihrem Nationalhelden. Seither wird der Präsident direkt vom Volk bestimmt. Für den Verfassungsjuristen Guy Carcassonne war das der erste Schritt zu seiner potenziellen Machtfülle. Der zweite Schritt kam, als im Januar 2000, ebenfalls in einem Referendum, die Amtszeit von Präsident und Parlament auf 5 Jahre angeglichen wurden.
Ce qui fait que le président de la République française...
Seinen Superstatus bekommt der französische Präsident nicht durch das, was ihm die Verfassung an Rechten gibt, sondern es ist die Legitimität, die er durch seine Wahl vom Volk hat und durch seine Parlamentsfraktion. Dann nämlich verfügt er über seine eigene Macht, die der Regierung und die des Parlaments. Der Präsident kann nichts tun, aber er kann die Dinge von anderen machen lassen.
Johannes Ducho über die Machtfülle des französischen Präsidenten. Und damit endet das Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon war Oliver Christ. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.